Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Freitag, der 17. November 2017 und unser Thema ist Selbstliebe als fundamentale Bedingung für den Weg der inneren Heilung. Dieses Thema ist auf so großes Interesse gestoßen, dass wir seit 6 Wochen ausgebucht sind, also dass wir diesen großen Saal leicht zweimal füllen hätten können. Anlass für dieses Thema ist dieses Buch, das in diesem Sommer erschienen ist, Selbstliebe, Weg der inneren Heilung. Autor dieses Buches ist Dr. Michael Tischinger. Er ist der Chefarzt der Adula Klinik. Das ist eine große psychosomatische Klinik in Oberstdorf. Dr. Tischinger ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Facharzt für psychosomatische Medizin. Er ist ausgebildeter Diplomtheologe, Paar- und Familientherapeut, systemischer Therapeut, zertifizierter Achtsamkeitslehrer und ausgebildet in tiefenpsychologischer Psychotherapie und Psychodrama. Ich hatte das Glück, die Entstehung dieses Buches von Anfang an begleiten zu dürfen. Und ich muss gestehen, als mir Dr. Tischinger zum ersten Mal von der Idee erzählte, ein Buch über Selbstliebe zu schreiben, dachte ich zuerst etwas abschätzig, ein typisches Zeitgeistthema, ein Modethema für eine egomanische, narzisstische Selfie-Gesellschaft. Diese Einschätzung hatte unter anderem auch damit zu tun, dass ich damals gerade einen bissigen Kommentar von Bernhard Heinzelmeier über das Ich-Syndrom, den Ich-Kult, gelesen hatte, in dem er über Egozentriker, Selbstdarsteller und Egotaktiker schreibt, über narzisstische Masturbationen, über das große Ich als tragende Stütze des Neoliberalismus, über Ichlinge, die sich selbst genügen, die sich selbst heiraten und eine selbstbezogene, schizoid-hysterische Grundhaltung haben, aus der kein Wir-Gefühl entsteht, kein Engagement, keine Solidarität, keine Beziehung zu anderen, keine Liebe und keine Nächstenliebe. Je mehr ich aber das Manuskript von Dr. Tischinger kennenlernte, desto mehr wurde mir klar, dass er aufgrund seiner tagtäglichen Erfahrung als Arzt und Psychotherapeut in der Adula Klinik unter Selbstliebe etwas anderes versteht. Nämlich vor allem Selbstentdeckung, Selbstannahme und Selbstfürsorge. Ein Ja zu sich selbst finden, nicht ein zähneknirschendes, sondern ein wohlwollendes, ein freundliches, ein liebevolles, ein ganzes Ja. Doch wie geht das? Wie ist das möglich? Sich selbst annehmen und lieben, gerade mit den wenig glänzenden, den dunklen, den unangenehmen und ungeliebten Seiten, sich selbst annehmen und lieben mit dem Schatten, den Fehlern, den Grenzen, den Schwächen, die wir nicht wahrhaben wollen und vor anderen verstecken, sich selbst annehmen und lieben mit all der Leere, der Erbärmlichkeit und der Abhängigkeit, mit der Ohnmacht, der Angst, der Verlassenheit, der Traurigkeit, den Zweifeln und der Verzweiflung, sich zu versöhnen mit den schweren Zeiten der eigenen Lebensgeschichte, mit Schicksalsschlägen, mit Kränkungen, mit Verletzungen, mit dem Leben, das nicht fair ist. All das ist gar nicht so leicht. Das haben wir im Gespräch von Dr. Melanie Wolfers gehört zum Thema Selbstfreundschaft. Und diesen Faden nimmt der heutige Vortrag auch wieder auf und spinnt ihn weiter. Carl Gustav Jung hat ebenso wie Blaise Pascal gemeint, es sei das Allerschwierigste, ja es sei das Unmögliche, sich selber in seinem erbärmlichen So-Sein anzunehmen. Der Philosoph Wilhelm Schmidt, der schon öfter bei Wissen fürs Leben zu Gast war, versteht unter Selbstfreundschaft die Polarität mögen, die Polarität akzeptieren können. Und zwar die Polarität des Lebens allgemein und die Polarität des eigenen Lebens im Speziellen. Schwester Emmanuelle, diese bewundernswerte französische Ordensfrau, die mit 62 nicht in Pension ging, sondern zu den Müllmenschen in Kairo zog und 20 Jahre lang mit diesen Müllmenschen gelebt und ihnen geholfen hat. Diese Schwester sagte von sich: Ich habe Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass ich in mir, unter meiner Haut, in meinem Körper, meinem Herzen, meiner Seele ein unentwirrbares Geflecht von Gut und Böse trage. Doch Schwester Emmanuelle war überzeugt, in dem Maße, in dem man sich selbst liebt, wird das Leben zu einem Freudengesang. In diesem kurz skizzierten Spannungsfeld ist das Thema Selbstliebe angesiedelt. Das Besondere am Buch von Dr. Michael Tischinger ist, dass es viele Geschichten enthält, die zu Herzen gehen. Und ich habe Dr. Tischinger gebeten, heute Abend auch die Theorie eher kurz zu halten und in seinem Vortrag auch möglichst viele Geschichten zu erzählen. Lieber Michael, vielen Dank, dass du diesen Termin schon so lange für uns reserviert hast. Ganz herzlich willkommen hier in Feldkirch.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute Abend hier in Feldkirch. Auch ich möchte Sie zunächst willkommen heißen und erlauben Sie mir, mit dem Wichtigsten zuerst zu beginnen. The words before all others. Die Worte vor allem anderen. Den Worten des Danks. Ich empfinde große Dankbarkeit dir gegenüber, lieber Franz, dass du mich begleitet hast in diesem Prozess des Buchschreibens. Ganz viele Inspirationen habe ich von dir bekommen. Du hast das Korrektur gelesen, hast mir sehr, sehr wertvolle Rückmeldung gegeben. Es wäre nicht dieses Buch, wenn du nicht von Anfang an mit dabei gewesen wärst. Vielen Dank, lieber Franz. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse und für Ihr Kommen heute, dass Sie sagen, ja, dieses Thema ist wichtig. Und es ist nicht irgendein Zeitgeistthema, sondern ich glaube, und das ist mein Herzensanliegen, dass es etwas ist, was wir verloren haben oder vielleicht noch nie ganz verstanden haben, was es denn ist, Selbstliebe im Gegensatz zu Egoismus. Und ich danke vor allem meinen Patientinnen und Patienten, die mich gelehrt haben, wie sehr wir uns von uns selbst entfremden können und wie notwendig es ist, den Weg wieder zu uns selbst zurückzufinden. Wir halten uns überall auf, bloß nicht bei uns selbst. Und ich frage immer die Patienten, wenn sie zu uns kommen, was hat dich hergeführt? Warum bist du da? Dann kommen meistens Antworten wie, ich habe eine Depression, ich habe eine Angsterkrankung, ich habe eine Erschöpfung, eine Essstörung. Dann frage ich, was hat dich wirklich hergeführt? Dann überlegen die Menschen und dann kommen Sätze wie, ich glaube, ich bin mir fremd geworden, ich spüre mich gar nicht mehr, ich habe mich irgendwie verloren, ich kenne mich gar nicht mehr, ich kenne meine Bedürfnisse nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wer ich bin und ich fühle mich so falsch. Und wenn ich frage, was ist das, was du wirklich, wirklich möchtest? Und dann kommen solche Aussagen wie, eigentlich möchte ich mich annehmen können, ich möchte mich so, wie ich bin, gutheißen können. Ich möchte mich nicht mehr hassen müssen, sondern ich möchte mich irgendwie auch lieben können. Und diese Woche hat eine Patientin mir einen Brief geschrieben, einen dreiseitigen Brief. Sie war im August bei uns in der Klinik und sie schreibt über diese Zeit und ich möchte kurz daraus ein paar Sätze vorlesen. Also bevor sie in die Klinik kam, beschreibt sie die Situation wie folgt. Ich war so leer und voller Trauer, zugleich war ich überfordert, überreizt, setzte mich selbst so sehr unter Druck. Ich wollte alles richtig machen, alles schaffen, einfach nur funktionieren. Aber ich hasste mich schon so manche Male in Momenten, in denen ich in Gefühle Falle, die ich nicht zuordnen kann, die schlecht sind, die verboten sind, die ich nicht kontrollieren kann, die bestraft werden müssen. Ich wollte alles unter Kontrolle halten. Dabei habe ich aber mich selbst verloren. Über die Erfahrung in der Therapie schreibt sie, ich habe lange gebraucht, mich zu öffnen, ehrlich anzuschauen, zu erkennen, zu nehmen, mich anzuvertrauen, um Hilfe zu bitten, mich verletzt zu zeigen. Ich erkannte mich teilweise selbst nicht mehr. Ich habe mich geschämt. Die Annahme und Zuneigung, die Erklärungen und die Hilfestellungen, die Geduld und Liebe, die ich erfuhr, haben mir dann Mut gemacht, mich meinen Gefühlen, meinen Schmerzen und Ängsten neu zu stellen, anzunehmen, was ist, nichts mehr zu verdrängen. Jetzt will ich einen neuen Weg gehen, einen Weg zu mir selbst, Schritt für Schritt, achtsam und bewusst, geduldig. Ja, ich darf mich selbst lieben, mich selbst annehmen. Ich bin wertvoll, so wie ich bin. Ich habe meine Liebe wieder spüren lernen dürfen. Ich werde keine verbitterte alte Frau. Nein, ich will leben und lieben. Licht und Liebe sein. Für das sind wir hier. Diese wenigen Zeilen dieser Patientin sind für mich ja, symbolhaft für ganz viele Geschichten, die ähnlich sich ereignet haben, dass Menschen irgendwie die Erfahrung gemacht haben, ich habe mich entfremdet, ich bin gar nicht mehr ich selber und ich möchte wieder mich spüren, ich möchte lebendig sein, ich möchte gut mit mir sein können. Und als Arzt bin ich gewohnt, sozusagen in Diagnose und dann in Therapie zu denken. Und ich möchte vereinfacht sagen, die Diagnose, die ich stellen möchte, ist, wir sind mittlerweile ein Volk geworden, das sich selbst entfremdet, das sich selbst verloren hat, auf der Suche nach sich selbst. Und die Therapie wäre der Weg zur Selbstliebe. Lassen Sie mich diese Diagnose begründen, wie ich dazu komme, zu dieser Aussage. Wenn wir das Gesundheitssystem anschauen, dann sehen wir, dass es zwei wichtige Entwicklungen gibt. Das ist zunächst eine Zunahme im Bereich der Geriatrie. Ganz viele zusätzliche stationäre Behandlungsangebote oder ambulante Angebote braucht es, um älteren, hochbetagten, aber multimorbiden Menschen zu helfen. Warum ist das so? Es ist ganz einfach. Wir werden immer älter und dadurch natürlich auch kränker. Das heißt, das ist die eine Entwicklung, die sehr leicht zu verstehen ist. Aber eine zweite Entwicklung im Gesundheitswesen ist vielleicht nicht sofort zu verstehen, die Zunahme von psychischem Leiden. Das ist die zweite sozusagen Entwicklung, die exorbitant zunimmt. Und wir können fragen, was ist da los in unserer Gesellschaft, dass so viele Menschen psychisch leiden? Ich habe mir die Mühe gemacht, ich kenne die Zahlen für Deutschland, jetzt diese Woche noch die Zahlen für Österreich zu recherchieren. Einfach mal ein paar Zahlen, die das vielleicht belegen. Die Zahl der Krankschreibungen in den letzten 10 Jahren aufgrund von psychischem Leiden hat sich verdoppelt in 10 Jahren. Ein Viertel der volkswirtschaftlichen Krankheitslast in Österreich wird durch psychisches Leid verursacht. Das Portal der Arbeiterkammern, da ist nachzulesen, dass jeder dritte Neuzugang in die AU-Pension oder in die Individualitätspension, die sind durch psychisches Kranksein verursacht. Also jeder dritte, der vorzeitig in Ruhestand geht, aufgrund von psychischem Kranksein. Das heißt, es sind alarmierende Zahlen. Und was ist da los, dass das so rasant zunimmt? Ich habe ein Modell mitgebracht, um das etwas zu verdeutlichen. Und stellen Sie sich vor, wenn Sie zu einem Orthopäden gehen und ein Knie operiert bekommen sollen, dann hat er auch ein Kniemodell, um Ihnen zu erklären, wie die Bänder, die Meniszi verlaufen, um Ihnen das nahezulegen. Ich habe Ihnen jetzt auch ein Modell mitgebracht, das die Ursache dieser Symptomatik verdeutlichen soll. Es ist ein Hamsterrad. Ein Hamsterrad. Manche meiner Patienten drücken das auch genauso aus. Ich fühle mich wie im Hamsterrad. Das Hamsterrad ist so quasi ein Sinnbild für etwas, was nie stillsteht. Und je schneller der Hamster rennt, desto schneller dreht sich das Hamsterrad. Also eigentlich symbolisch für das, was wir alle als Stress, als Hetze, als Hast erleben. Und dann hetzen wir noch mehr und wir hasten noch mehr, um das alles zu schaffen. Und irgendwie scheinen wir nicht anzukommen, es wird immer noch schneller. Ja? Stress ist das Phänomen, das offensichtlich 75% aller erwachsenen Menschen tagtäglich kennen. Also eine Studie, das ist jetzt eine deutsche Studie einer Technikerkrankenkasse belegt, dass 75% sagen, ich bin mehr oder weniger permanent im Stress. In dieser Studie wird auch nachgewiesen, dass 60% sagen, in den letzten 3 Jahren hat mein Stress merklich zugenommen, also ist immer noch schneller geworden. Eine andere Studie besagt, dass auch 43% der Schulkinder bereits unter Stress leiden, Kopfschmerzen haben, Verhaltensauffälligkeiten, Bauchweh. Also Stress scheint überall zu sein und das Hamsterrad ist das Symbol für Stress. Was ist die Ursache vom Stress? In dieser Studie sagen die Menschen, na, das ist der Druck am Arbeitsplatz, das sind Konflikte innerfamiliär, das ist die Doppelbelastung, Familie, Beruf und einen Hut zu bekommen, familiäre und finanzielle Sorgen, Zukunftsängste. Das sind aber, ich behaupte nur, die äußeren Symptome. Stellen Sie sich mal vor, Stress wäre wie ein Baum und vom Baum sehen wir die Blätter und wir sehen den Stamm. Und diese Beschreibung ist für mich das Äußere, was wir sehen. Stress am Arbeitsplatz, Stress in der Familie. Aber ein Baum hat auch Wurzeln. Da, wo der Baum herkommt und herwächst, diese Wurzeln sind entscheidend, wie der Baum sich weiter verhalten wird. Und was sind denn die Wurzeln des Stress? Und das ist etwas, was wir nicht so leicht sehen. Die Wurzeln liegen in uns selber. So wie der Hamster derjenige ist, der selber das Rad antreibt, sind es wir selber, die uns den Stress bereiten. Einer meiner Patienten hat es auf den Punkt gebracht, hat gesagt, wenn ich nichts leiste, bin ich nichts wert. Wenn ich nichts leiste, bin ich nichts wert. Das heißt, ich darf nie aufhören zu rennen, weil sobald ich nichts mehr leiste, habe ich das Gefühl, ich bin wertlos. Ich zähle nichts mehr. Dieser leistungsorientierten Gesellschaft bin ich ein Nichts. Einer meiner aktuellen Patienten, ein 65-jähriger ärztlicher Kollege, er könnte jetzt in Ruhestand gehen, ist in eine Depression verfallen, er sagt, seine ganze Fassade fällt jetzt, da wo er sich bisher definiert hat über diese Rolle als Arzt, und dahinter ist nichts. Ohne diese Rolle bin ich nichts. Das heißt, unsere Überzeugungen über uns selbst, dass wir nur wertvoll sind, wenn wir viel leisten. Das heißt, wenn wir im Stress sind, dann sind wir irgendwie wichtig. Wenn wir viel Stress haben, sind wir sehr wichtig. Ja, wenn wir noch mehr Stress haben, sind wir wichtiger wie vielleicht andere. Das heißt, in uns gibt es einen Antreiber, der uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Der uns sagt, so wie du bist, ist es noch nicht gut. So wie du bist, reicht es noch. Du musst noch mehr, du solltest noch besser, noch schneller. Streng dich an. Mach was aus dir. Und auch ich selber kenne das. Deswegen hat dieses Thema Selbstliebe auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun, weil auch ich, glaube ich, Selbstliebe lange mit Egoismus verwechselt habe. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel von mir. Ich habe eine Facharztprüfung abgelegt. Das ist in Deutschland so nach einer ungefähr 12- bis 15-jährigen Ausbildung, Studienbeginn bis Facharztabschluss, eigentlich so das Ziel, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich es erreicht. Ich hatte meine Facharztprüfung gemacht, dann habe ich mich vielleicht 5 Minuten gefreut, dass ich es geschafft habe. Dann ging ich zur Tür raus und habe ich mich gefragt, und jetzt? Was mache ich jetzt? Zweiter Facharzt. Nächstes Ziel. Also auch ich bin so geprägt, streng dich an, mach was aus dir. Und das steckt in uns allen, das steckt in unserer Kultur, das steckt in unserer Erziehung. Und das ist etwas, was uns, wenn wir da nicht bewusst darüber werden, dann es uns unbewusst krank werden lässt, weil wir immer das Gefühl haben, wir sind noch nicht gut genug, wir kommen nicht wirklich zur Ruhe. Selbst in der Freizeit können wir nicht Ruhe geben, sondern wir sind Müßiggänger ohne Muße. Wir sind Getriebene, wie permanent auf der Flucht. Und natürlich, warum diese Phänomene jetzt so zunehmen, natürlich tut sich auch in unserer Gesellschaft etwas. Da gibt es durchaus viele Erklärungen, warum wir noch mehr getrieben sind wie vielleicht vor 10 oder 20 Jahren. Ein erstes Beispiel, die digitale Beschleunigung. Vor 10 Jahren gab es das erste Smartphone. Apple, die vor 10 Jahren dieses Gerät entwickelt haben, haben jetzt zum 10-jährigen Jubilieren verkündet, alle Smartphone-Nutzer schauen 83 Mal am Tag auf ihr Handy, das heißt alle 10 Minuten. Das heißt, wenn früher einmal am Tag der Postbote kam, einmal kam Post und sind wir zum Briefkasten gelaufen und haben die Post bekommen, dann ist es jetzt so, dass quasi alle paar Sekunden sozusagen irgendwie eine Nachricht reinkommt. Ja? Zunächst gab es E-Mails, also früher, wenn man einen Brief geschrieben hat, hat man vielleicht eine Woche gedacht, dann könnte vielleicht mal eine Antwort kommen. Bei einer E-Mail erwartet man spätestens am nächsten Tag eine Antwort. Wenn man jetzt eine WhatsApp-Nachricht schreibt, dann kommt so nach einer Minute Anruf, ich sehe doch, das Häkelchen ist blau, wieso hast du dich noch nicht gemeldet? Also wir haben dadurch, dass wir so viele technische Möglichkeiten jetzt zur Hand haben, ganz viel Mitteilungen, Nachrichten, Informationen zur Hand, die uns aber letztlich unter Druck setzen. Wir können nachts unser Handy aufladen, aber unsere eigenen Akkus nicht mehr. 75% der Menschen leiden unter Schlafstörungen. 70% legen ihr Handy aufs Nachtkästchen und schauen kurz vorher nochmal drauf, ob noch eine Nachricht ist. Da wundert es uns nicht, dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen. Das heißt, diese digitale Beschleunigung, manche sprechen auch von einer digitalen Überforderung, ist etwas, was so quasi uns selber noch mehr antreibt, weil wir noch mehr Möglichkeiten haben, immer on sein können. Also wir können im World Wide Web, das heißt für mich weit, weit weg von mir sein, und wir sind nicht mehr bei uns. Also wir sind im Internet, aber nicht mehr in unserem Intranet. Neulich hat mir jemand einen schönen Witz erzählt zum Medienverhalten. Der kleine Max darf am Wochenende zu Oma und Opa. Als er wieder nach Hause kommt, fragen die Eltern, na, wie war es denn bei Oma und Oma? Und dann sagt er, da gehe ich nicht mehr hin. Wieso? Opa und Oma sitzen abends auf dem Sofa und haben nichts an. Was? Die haben nichts an. Die haben nichts an. Die haben gar nichts an. Die haben gar nichts an. Das kann doch nicht sein. Doch. Kein Fernseher, kein Radio, kein Computer, kein Laptop. Also der kleine Max scheint es gewohnt zu sein, dass immer irgendwas an ist. Vielleicht kennen Sie das auch, dass immer irgendein Gerät läuft, immer irgendwie was flimmert, immer irgendwas unsere Aufmerksamkeit fordert und wir dadurch auch reizüberflutet werden. Also es ist ein Zeitphänomen, das so viel, sage ich mal, Möglichkeiten da sind, eine richtige Beschleunigung, eine Verdichtung der Zeit, da ist der Möglichkeiten, das bringt uns unter Druck. Eine zweite tatsächliche Veränderung ist auch am Arbeitsplatz. Durch diese Globalisierung kommt es auch da zu einer Verdichtung. Ein Freund von mir, der ist IT-Fachmann, er hat gesagt, vor etlichen Jahren, da hat er noch, wenn er um einen Arbeitsplatz sich beworben hat, vielleicht mit 5 anderen IT-Lern aus der Region sozusagen im Wettstreit gelegen. Jetzt ist er quasi Konkurrent von einem IT-Ler in Neu-Delhi, weil ein IT-Ler in Neu-Delhi könnte über seinen Computer auch diese Aufgabe erledigen. Das heißt, durch diese digitalisierte Welt entsteht auch noch mehr Druck. Die Börse ist immer an. Immer ist irgendwo Tag. Immer ist irgendwo Markt. Das Geld ruht nie. Je mehr Geld, desto mehr Anerkennung. Das heißt, auch da sind wir in Versuchung, atemloser zu werden, nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Und wir sehen es auch in unseren Beziehungen, durch diese hohe Verdichtung und durch diese erforderte Mobilität, es kommt zu immer mehr auch Beziehungsabbrüchen und die Menschen sehnen sich nach neuen Beziehungen. Aber letztlich brauchen wir nicht einen anderen Menschen, eine andere Frau, einen anderen Mann, der uns so liebt, wie wir sind oder uns so versteht, wie wir es gerne hätten, sondern wir brauchen eine neue Beziehung zu uns selber. Eine liebevolle Beziehung mit uns selbst. Und ich möchte Ihnen kurz eine Geschichte von einem Patienten vorstellen, wo es ein bisschen darum geht, was dieser Stress mit ihm macht und was sozusagen die Aufgabe von diesem Patienten wäre. Das war ein Patient von einem Studienfreund von mir. Vor kurzem traf ich mich mit einem Studienfreund, der in München eine Hausarztpraxis betreibt, zum Abendessen. Dabei schilderte Thomas mir ein Patientengespräch, das er an diesem Tag in seiner Praxis geführt hatte. Herr Doktor, ich fühle mich schlecht. Was fehlt Ihnen denn? Ich weiß gar nicht so genau, ich fühle mich einfach seit längerem nicht gut. Ich meine, was haben Sie denn für Beschwerden? Es ist so diffus. Ich habe so ein generelles Unwohlsein und fühle mich irgendwie schlecht. Erzählen Sie mir doch mal, wie schaut Ihr Tagesablauf so aus? Ach, Herr Doktor, eigentlich nichts Besonderes. Morgens geht es zeitig zur U-Bahn, um pünktlich im Büro zu sein. Auf der Arbeit geht es dann von früh bis abends durch, ohne Punkt und Komma. Hab kaum Zeit, in der Kantine was zum Mittag zu essen. Wenn ich dann spät abends heimkomme, esse ich noch was Schnelles, bevor ich mich dann an den Computer setze und noch meine E-Mails checke. Dann schaue ich noch, was so im Fernseher läuft, bevor ich gegen 11 todmüde ins Bett falle. Mein Lieber, dann ist es ja kein Wunder, Sie fühlen sich nicht nur schlecht, Sie fühlen sich ja gar nicht mehr. Was wollte mein Freund Thomas damit sagen? Wenn jemand so sehr im Stress ist und sich gar nicht mehr fühlt, also gar nicht mehr mitbekommt, wie es ihm geht, dann ist es kein Wunder, dass er sich am Schluss schlecht fühlt. Dass es aber nicht nur ein Problem von Patienten ist, sondern auch von uns Ärzten, möchte ich ein Beispiel einer Studienkollegin verdeutlichen. Die Conny, eine sehr liebe Studienfreundin, die hat 3 kleine Kinder, hat einen Mann, der auch sehr beruflich, erfolgreich, engagiert arbeitet. Sie arbeitet Teilzeit in einer Praxis mit. Die 3 kleinen Kinder werden mit dem Mann dann am Wochenende zum Einkaufen geschleppt und dann passierte Folgendes. Während die Conny mit den 3 Kindern in der Einkaufsabteilung war, suchte der Mann noch einen Parkplatz. Als er länger nicht kam, wurde sie schon ganz ungeduldig. Dann kam er letztlich, dann brüllt sie an: Mensch, wo hast du denn die Mona gelassen? Hast du die im Auto vergessen? Mona ist die Jüngste, so ein gutes Jahr alt. Dann sagt er: Mona, die hast du doch auf dem Arm. Sie hatte nicht realisiert, dass sie die ganze Zeit ihre kleine Tochter auf dem Arm mit sich trug. So außer sich war meine Freundin, so sehr im Stress. Das macht in mir Mitgefühl für die Conny, aber auch für die kleine Mona. Weil was lernt denn die kleine Mona? Die Mama ist gar nicht mehr mit ihrer Aufmerksamkeit bei mir. Die ist überall, bloß nicht bei mir. Und vielleicht gucken Sie mal so in so Parks rein oder Restaurants, wo ganz viele Mütter oder Väter dann die Handys dabei haben und auf das Handy gucken, das Kind nebenbei spielt und gar nicht mehr ungeteilt da sind bei diesem Spiel, dieses Kind wahrnehmen, sondern irgendwo in der Welt rumchatten. Und das ist auch etwas, was eine Form von fehlender Selbstfürsorge und Selbstliebe, das ist permanenter Stress. Immer bin ich on, aber nicht bei mir selbst. Das heißt, das ist sozusagen der Grund, warum es immer schlechter geht, weil wir uns selbst entfremden, weil wir uns selbst nicht spüren. Und letztlich sind wir davon überzeugt, dass wir noch nicht gut genug sind, dass wir uns noch mehr anstrengen müssten, dass wir noch mehr Erfolg haben müssten, um zu genügen, um gut genug zu sein. Und der Weg zur wirklichen Gesundheit, zum inneren Frieden, zur inneren Ruhe ist der Weg zur Selbstliebe. Deswegen habe ich meinen Patienten sozusagen symbolisch so eine Medikamentenschachtel gemacht, wo Selbstliebe draufsteht, wo ich sage, das ist die Medizin, die du brauchst, damit es dir wieder gut geht. Und wie schaut dieser Weg zur Selbstliebe aus? Das möchte ich jetzt hier an einigen Schritten verdeutlichen. Und zwar beginnt dieser Weg der Selbstliebe damit, dass wir erstmal verstehen, dass Selbstliebe etwas ganz was anderes ist wie Egoismus. Als ich davon erzählt habe, dass ich ein Buch über Selbstliebe schreibe, hat tatsächlich immer wieder mal jemand gesagt, wieso schreibst du ein Buch über Egoismus? Und ich habe gesagt, nein, nicht über Egoismus, sondern über Selbstliebe. Aber das ist doch das Gleiche. Und ich bin kirchlich sozialisiert, ich habe auch Theologie studiert, wie Franz erzählt hat. Und ich muss gestehen, mir ist das Wort Selbstliebe vorenthalten worden. In meiner religiösen Erziehung wurde aus dem dreifachen Liebesgebot ein zweifaches. Eigentlich steht ja in der Bibel, du sollst Gott lieben mit deiner ganzen Kraft, deinen ganzen Gedanken, deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Also Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Dieses wie dich selbst ist irgendwie hinten und runter gefallen. Also ich habe wohl verstanden, was es heißt, Gott zu lieben, die Kirche zu gehen, zu beten, fromm zu sein. Ich habe verstanden, was es heißt, den Nächsten zu lieben, aber sich selbst lieben, das ist doch was Egoistisches. In meinem ganzen Studium ist das Wort Selbstliebe nicht vorgekommen. Selbstverleugnung, Selbstaufopferung, sehr wohl. Jetzt mögen Sie sagen, naja, das Studium liegt vielleicht schon 30 Jahre zurück, das ist vielleicht jetzt anders. Auch diese Woche hatte ich eine Begegnung, ein junger Priesteramtskandidat war zu einem Vorgespräch bei uns in der Klinik, weil er in eine Depression gekommen ist und er hat mir erzählt, er schreibt gerade an einer Doktorarbeit über die Leiden Christi und auch er ist in dieses Studium gegangen, hat diesen Weg des Priesters sich vorgestellt, um sich aufzuopfern. Also ich möchte nicht an mich denken, nicht, dass ich glücklich bin, sondern ich möchte die anderen Menschen glücklich machen. Es scheint auch heute noch so zu sein, dass das wie dich selbst vergessen wird. Und wenn wir dieses Gebot ernst nehmen, dann ist es ein dreifaches und nicht ein zweifaches. Und dieses wie dich selbst, ich verstehe das mittlerweile so, dass es das Maß ist, mit dem ich auch andere dann lieben kann. Also Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Also nicht anstatt und nicht mehr oder weniger, sondern wie. Also in diesem Maß, wie du dich selbst liebst, kannst du auch deine Nächsten lieben. Und ich habe als Symbol für dieses dreifache Liebesgebot eine Triangel mitgebracht. Und eine Triangel, die klingt nur dann gut, wenn alle drei Seiten frei schwingen können. Also diese Seite Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe. Wenn alle drei sozusagen im Einklang sind und frei sich bewegen können, dann klingt es gut. Wenn eine festgehalten ist, dann klingt es nicht mehr. Das heißt, wenn wir die Selbstliebe vergessen, dann können auch nicht wirklich wir von ganzem Herzen andere lieben. Dann können wir anderen nichts gönnen, wenn wir uns selbst nicht großzügig sind. Dann opfern wir uns vielleicht für andere auf, aber die anderen haben dann Schuldgefühle. Ja, die fühlen sich schlecht dabei. Ja, das heißt, Selbstliebe ist tatsächlich die Voraussetzung für ein gelingendes Miteinander, für eine gelingende Form der Nächstenliebe. Also Selbstliebe ist nicht Egoismus. Und da gibt es einen schönen Witz, den ich erzählen möchte, der vielleicht auch nochmal verdeutlicht, weil du das Wort Narzissmus erwähnt hast, ja, dass auch nicht Selbstliebe auch nichts mit Narzissmus zu tun hat. Folgender Witz: Ein Flugzeug droht abzustürzen wegen Treibstoffmangel. Es sind 4 Passagiere, aber nur 3 Rettungsrucksäcke. Der erste Passagier sagt: Ich bin Cristiano Ronaldo, ich bin der wichtigste Fußballer der Welt. Ohne mich wäre die Welt viel ärmer, ich kriege den ersten Schirm. Nimmt ihn, springt. Der zweite sagt: I am Donald Trump, ich bin der mächtigste Mann der Welt, der klügste Präsident, den die Vereinigten Staaten von Amerika jemals hervorgebracht haben. Auch ich brauche einen Rettungsschirm. Dann sind noch 2 über, der Papst Franziskus und ein kleiner Junge. Dann sagt der Papst: Weißt du, ich bin schon alt, ich habe mein Leben schon gelebt, aber du bist noch klein. Du kriegst den letzten Schirm. Dann sagt der kleine Junge: Lieber Papst, machen Sie sich keine Sorgen, es sind noch 2 Rettungsschirme da. Denn der klügste Präsident, den die Vereinigten Staaten von Amerika jemals hervorgebracht haben, hat meinen Schulranzen genommen. Also, in dem Witz, der am meisten Ahnung von der Selbstliebe hat, ist für mich dieser kleine Junge. Also die ersten 2, wenn wir so in die Presse gucken, dann werden ja, wenn das Thema Narzissmus diskutiert wird, dann werden ja auch immer diese beiden Namen immer wieder mal genannt, so als Stars oder als in der, sagen wir, narzissmuspflichtigen Politik, wer da vielleicht besonders auch hervorsticht. Also das sind so, sagen wir, Prototypen von Menschen, die wir als narzisstisch beschreiben würden. Der Franziskus ist jetzt jemand, der sich vielleicht eher altruistisch aufopfern würde, der glaubt, es ist nicht genug für alle da. Aber der kleine Junge, der ist so schlau und sagt, nein, es ist genug für alle da. Und das ist nämlich der Unterschied zum Narzisst, der glaubt, der lebt aus einer Mangelphilosophie heraus und sagt, ich herum, ich essen, ist nicht genug für alle da, ich bin der Wichtigste, der Mächtigste, nur ich zuerst. Und der Selbstliebende weiß, letztlich ist für uns alle genug da. Mahatma Gandhi hat das mal so gesagt, unsere Welt hat genug für unser aller Bedürfnisse, aber nicht für unser aller Forderungen. Das heißt letztlich, wenn wir weise mit dieser Welt umgehen, mit den Bedürfnissen, dann ist genug für alle da. Und der kleine Junge, der hat da ein natürliches Verständnis, der lebt nicht aus einem Mangel heraus, sondern aus einer Philosophie von Überfülle. Da ist genug für alle da. Ja, also der sagt nicht entweder du oder ich, sondern wir beide wollen leben und dürfen leben. Wie schaut denn jetzt dieser Weg zur Selbstliebe aus? Ich habe in meinem Buch 7 Schritte vorgestellt, die meines Erachtens wichtig sind, von diesem Weg der Entfremdung, der Selbstverleugnung oder der Selbstablehnung hin zu einer Selbstannahme, einer Selbstliebe. Der erste Schritt ist folgender. Wenn wir uns auf eine Reise begeben, dann ist es gut, dass wir unser Gepäck überprüfen. Also wenn Sie irgendwie aufs Matterhorn wollen, dann ist es gut, wenn Sie nicht den Kühlschrank mitnehmen. Ja, sonst kommen Sie wahrscheinlich nicht oben an. Das heißt, wir haben oft noch alten Ballast in unserem Rucksack, der uns das Leben schwer macht. Mit alten Ballast meine ich Dinge, die wir noch uns selbst und anderen nachtragen, wo wir noch nicht ausgesöhnt sind. Also der erste Schritt zur Selbstliebe ist, sozusagen mit meiner Vergangenheit reinen Tisch zu machen, zu schauen, wo hadere ich noch, wo trage ich jemand anderen noch was nach, wo grolle ich noch oder wo verurteile ich mich selber noch? Wo sage ich vielleicht, Mensch, damals hast du einen Fehler gemacht, damals hast du dich falsch entschieden, ich bereue das, das kann ich nie wieder gut machen oder dieser Mensch hat mir so übel mitgespült, dem werde ich nie verzeihen können. Das sind alles Sätze der Nichtvergebung. Und das sind wie Steine, die wir in unserem Gepäck noch haben, die wir noch mittragen und die uns diese Reise oft sehr, sehr schwer machen können. Und ich weiß, das ist ein nicht einfacher, ein hoher Anspruch, aber stellen Sie sich vor, Sie könnten zu allem, was in Ihrem Leben war, Danke sagen. Zu jeder Situation Danke, Danke. Sie wären wirklich im Frieden mit Ihrer Geschichte, mit den Menschen Ihrer Geschichte. Das wäre ein Riesenschritt in Richtung Selbstliebe. Sie wären befreit, Sie müssten nicht mehr alte Lasten mit sich herumtragen. Und Sie fragen ja, ist das möglich? Kann man das? Ich glaube, es ist möglich. Es ist nicht möglich sofort. Aber in der Rückschau kann ich zum Beispiel sehen, dass das, was so als Unglück dahergekommen ist, letztlich ein verkleidetes Glück war. Dass diese Krankheit oder die Krise letztlich ein Rufen meiner Seele war, ein Rufen von ganz innen, innezuhalten. Und meine Patienten bestätigen mir das immer wieder, dass sie zunächst vielleicht sich Vorwürfe machen, wieso bin ich so in eine Krise gekommen, wieso muss ich überhaupt in eine psychosomatische Klinik? Und dann am Ende sagen ganz viele, ich glaube, das war das größte Glück, dass es mir passiert ist, dass ich in diese Krise gekommen bin, dass ich aufgewacht bin, wie ich bisher mit mir umgegangen bin, wie ich mich behandelt habe. Zum Beispiel wird es deutlich an dem Umgang mit unserem Körper. Viele Patienten merken, dass sie ihren Körper schlecht behandelt haben. Unser Körper ist der einzige Ort zum Leben, den wir haben. Und wie behandeln wir diesen Ort? Wie achtsam gehen wir mit diesem Ort um? Lieben wir unseren Körper oder lehnen wir ihn ab? Es gab in den Kinos im Frühjahr einen Dokumentarfilm, der hieß Embrace. Hat ihn jemand von Ihnen vielleicht gesehen? Einzelne Hände sehe ich. In diesem Dokumentarfilm wurden Frauen in Fußgängerzonen befragt zu ihrem Verhältnis zu ihrem Körper. Was glauben Sie, wie viel Prozent der Frauen haben gesagt, dass sie ihren Körper oder zumindest etwas an ihrem Körper ablehnen? Es waren 91%. 91% der befragten Frauen, also nicht Patientinnen einer psychosomatischen Klinik, sondern Frauen, die in der Fußgängerzone am Einkaufen waren, 91% haben gesagt, mein Körper ist zu dick, der ist zu klein, mir gefallen meine Haare nicht. Also irgendwie ein Nein, so passt er nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir uns irgendwie so Idealbilder vorstellen lassen, so Models oder so Ideale von Schönheiten und meinen, da müssten wir uns dran messen. Und dann schneiden wir schlecht ab und denken, jetzt müsste ich mir noch eine Diät machen, um dann irgendwie okay zu sein oder ich müsste das noch, ja. Oder Gott sei Dank gibt es jetzt Anti-Aging, dann kann ich mir sozusagen meine Falten wegmachen lassen. Aber statt Anti-Aging bräuchten wir eine Art of Aging, eine Kunst des Alterns, dass wir verstehen, dass die Falten unseres Gesichtes wie das Bild unserer Seele ist, dass das Bild unserer Seele in unser Gesicht zaubert und dass es nicht darum geht, quasi ein mimikloses Gesicht ohne Falten zu haben. Also Anti-Aging sagt, ich kämpfe gegen das Älterwerden. Also ich kämpfe gegen einen natürlichen Vorgang. Das heißt, wir kämpfen immer wieder gegen etwas von unserem Körper, dass er älter wird, dass er Einschränkungen hat, dass er nicht mehr so funktioniert. Und wir sagen damit Nein zu unserem Körper. Das heißt, indem wir etwas von unserem Körper ablehnen, lehnen wir uns auch selber ab. Also Selbstliebe wäre auch da, ein Ja finden zu meinem Körper, zu den Grenzen und Möglichkeiten meines Körpers, ihn nicht zu verurteilen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel wiederum einer meiner Patientinnen weitergeben, das auch diese Woche sich ereignet hat. Die Patientin hat mir von ihrer Kindheit erzählt. Das ist eine ungefähr 55-jährige Rechtsanwältin. Die Patientin, als sie auf die Welt kam, hatte eine kleine Behinderung. Und zwar, sie hatte einen Fuß, also es war eine Beinlängendifferenz von 2-3 cm und es fehlte am Fuß ein Stück vom Wadenbein. Also es war so, dass letztlich dieses Kind von klein auf eine Schiene tragen musste. Das ist das eine, dass sie da sozusagen eine Beeinträchtigung hatte. Aber das, was viel schlimmer für diese Patientin war, ist, dass ihre Mutter sie dadurch immer abgelehnt hat. Die Mutter hat immer gesagt, oh Gott, das darf niemand sehen. Geh nicht mit dieser Schiene auf den Balkon, dass nicht die Nachbarn dich sehen. Also sie musste das immer verstecken. Die Mutter hat es nie ertragen, dass ihr Kind sozusagen eine körperliche Beeinträchtigung hatte. Als sie 12 Jahre alt war, musste sie allein zum Arzt, zu diesem Schiene anpassen, weil die Mutter es nicht ertragen konnte, da mitzugehen. Das heißt, das, was für diese Patientin viel schlimmer war, als mit dieser körperlichen Beeinträchtigung zurechtzukommen, dieses Nein, so bist du nicht okay. Das war letztlich die Botschaft, die sie von der Mutter bekommt. So bist du nicht okay, du solltest anders sein, du solltest 2 gleich lange Beine haben. Und das war viel schlimmer für sie, als die Tatsache, mit dieser Schiene zurechtzukommen. Und ich glaube, wir alle bekommen auf irgendeine Weise so Botschaften von unseren Eltern, sei doch anders, du solltest eigentlich irgendwie anders sein. Also wir werden eher an den Erwartungen unserer Eltern gemessen und nicht an unserem So-Sein oder an den Erwartungen der Gesellschaft. Und deswegen gibt es in uns diesen Selbstzweifel, bin ich denn okay, so wie ich bin? Genauso wie ich bin, ist mein Körper okay? Oder sollte er nicht anders sein? Und das ist eine Form von Nein sagen. Und ich versuche Ihnen mal das kurz zu demonstrieren. Wenn Sie Nein sagen zu etwas aus Ihrer Biografie oder Ihrem Körper, dann ist es, wie wenn Sie die Faust ballen. Also wenn Sie die Faust ballen, dann ist es so Nein. Ja? Und je länger wir Nein sagen, desto anstrengender wird es. Also wenn ich so diese Fäuste ballen, dann ist es so, dass praktisch diese Anspannung über die Fäuste zu den Unterarmen, zum Oberarm, Schulter letztlich zum ganzen Körper wandert und der ganze Körper irgendwie angespannt oder verspannt ist, dass auch die Atemmuskulatur dadurch verspannt, dass ich reduziert atme, dass sogar dieses Nein zu etwas letztlich mich innerlich verspannt, verkrampft, ich in so einer Haltung bin von Ablehnung und dadurch nicht mehr offen bin für das, was das Leben mir schenken will. Also wenn ich wieder Ja sage, dann kann ich die Hände öffnen und dann kann das Leben mir die Hände wieder neu füllen. Und wenn ich Nein sage, dann bin ich gar nicht mehr offen für das, was das Leben mir schenkt. Also wenn diese Patientin mit diesem Beinproblem immer wieder Nein, Nein, Nein zu sich sagt, dann kann sie gar nicht mehr das Schöne sehen, was das Leben ihr sonst noch schenkt. Ja? Sondern sie sieht nur noch, ich bin nicht okay, ich bin beeinträchtigt, ich bin nicht so wie die anderen. Ein anderer Patient, der beruflich extrem erfolgreich war und am Schluss ins Burnout kam, war etwas kleiner als die anderen Kinder seiner Klasse und blieb es auch und hat in der Kindheit erfahren, die Kleinen bekommen nicht so viel Aufmerksamkeit, die werden nicht gesehen, die werden übersehen. Ich muss, damit ich gesehen werde, mehr leisten wie die Großen. Und deswegen hatte er als Außendienstmitarbeiter einer großen Firma immer die besten Umsätze, war der erfolgreichste, weil er dadurch seine Minderwertigkeit, sein Kleinsein kompensieren wollte, bis er eines Tages erschöpft war. Er kam in die Klinik und letztlich konnte er sich dann sozusagen jetzt damit auseinandersetzen, dass er nach wie vor immer noch sich selber verurteilt hat für seine Körpergröße. Und dass er sozusagen letztlich ein Ja zu sich selber braucht. Ja, ich bin so groß und ich messe mich nicht mit anderen. Also dieses Nein, ich bin nicht okay, ich sollte eigentlich größer sein, hat bei ihm zu einer extremen Erschöpfung geführt. Das heißt, da wo wir aus dem Nein ein Ja machen, entspannt sich etwas in uns, kommen wir wieder ins Fließen, kann unsere Körperenergie leichter fließen und wir kommen in eine Grundentspannung. Und wenn wir Nein zu uns oder etwas in unserem Leben sagen, dann sind wir immer irgendwie in einer Grundanspannung. So ist das Erste sozusagen dieses Frieden machen mit meiner Geschichte, Frieden machen mit auch meinem Körper und mit meinem So-Sein. Der zweite wichtige Schritt ist letztlich ein Interesse für mich selber entwickeln. Wir haben ja diese Geschichte vorhin mitbekommen, diesem Arbeiter, der da Tag für Tag an die Arbeit gegangen ist und sich gar nicht mehr gespürt hat, der sich gar nicht mehr für sich selber interessiert, wie geht es mir denn, was empfinde ich, was habe ich für Bedürfnisse, was habe ich für Gefühle, sondern hat nur noch funktioniert. Das heißt, Selbstliebe hat viel damit zu tun, ein Interesse für mich zu entwickeln. Interesse meint wirklich da sein, wirklich für mich da sein und mich für mich interessieren. Stellen Sie sich mal ein Liebespaar vor. Wenn ein Männlein und ein Weiblein sich kennenlernen und sich verlieben, dann haben sie ein großes Interesse voneinander. Er möchte alles von ihr wissen und sie möchte alles von ihm wissen. Interessieren sich füreinander. Der Beginn der Liebe, der partnerschaftlichen Liebe, hat viel mit einem gegenseitigen Interesse zu tun. Wenn die dann viele Jahre verheiratet sind, dann kann es passieren, dass sie das Interesse aneinander verlieren. Das bedeutet aber, dass die Beziehung verloren geht, dass sie einander vorbeileben oder wirklich sich auseinanderleben, sich trennen wollen. Das heißt, wenn sie kein Interesse mehr füreinander aufbringen können, dann ist das das Ende der Liebe. Und genauso wie das in einer partnerschaftlichen Beziehung der Beginn einer Beziehung ist, das gegenseitige Interesse, ist es auch in der liebevollen Beziehung mit mir selber, dass ich anfange, mich zu interessieren, dass ich ein Interesse habe für das, was in mir lebendig ist. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, was ich damit meine. Ich selber kenne Situationen, wo ich auch im Stress bin und dann gar keine Zeit habe, so nach mir zu gucken, was ich denn gerade brauche, wie es mir so geht. Eine solche Situation hat sich vor ein paar Jahren ereignet, als ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin. Ich habe so eine Radstrecke, so 15 Kilometer entlang der Iller, ein sehr schöner Radweg, der für Radfahrer, aber für Fußgänger auch da ist. Ich bin also früh morgens mit dem Rad gefahren und vor mir waren drei Frauen mit noch die Walking-Stöcken, die so quer zum Weg gelaufen sind. Da habe ich geklingelt, haben sie nicht reagiert, dann habe ich gerufen, Vorsicht, Radfahrer, haben sie wieder nicht reagiert, weil sie miteinander sich unterhalten hatten. Mir blieb nichts anderes übrig, als vom Rad zu steigen, das an ihnen vorbeizuschieben und dann habe ich sie angeplafft und gesagt, es ist doch ein Radweg, geht's mal auf die Seite hin, haben sie zurückgeplafft, das ist aber auch ein Fußweg und dann gab es so einen harschen Wortwechsel, dann bin ich weitergeradelt und habe innerlich noch auf die geschumpft und habe gedacht, solche blöden Punkt, Punkt, Punkt. Nach einer Weile habe ich mich selber geschumpft und habe gesagt, Mensch, da warst du jetzt aber aggressiv, du hättest das auch freundlicher sagen können, musste das jetzt so sein, dass du so harsch reagierst? Und dann habe ich gemerkt, was ist eigentlich da los? Ja, dann habe ich gemerkt, jetzt ist es notwendig, dass ich mal mein Rad hinstelle und mich mal ein paar Minuten auf so eine Parkbank setze. Dann habe ich mich da mal hingehockt und habe mal so nach innen gespürt, was ist denn gerade los, warum du dich so aufregst? Ja? Und dann habe ich gemerkt, dass ich heute früh, als ich aufgewacht bin, schon mir zu viel vorgenommen habe, was ich heute alles erledigen will, was ich heute tun muss. Dann war auch ein konflikthaftes Gespräch angestanden, vor dem ich etwas gekraust hatte. Also eigentlich war ich in mir selber schon ganz schön angespannt und unter Druck. Und so bin ich losgeradelt, schneller als sonst, um etwas früher anzukommen, um früher mit der Arbeit zu beginnen. Und diese drei Damen haben mich eigentlich nur darauf aufmerksam gemacht, was mit mir los ist. Ja? Also so konnte ich sagen, danke ihr drei. Ihr habt einfach nur das, was in mir ist, zum Vorschein gebracht, dass in mir ganz viel Druck ist. Und das ist so eine alte Versuchung, so ein altes Muster von mir, das ich immer noch nicht ganz überwunden habe. Es immer wieder kommt, dass ich mir zu viel vornehme, dass ich sozusagen an einen Tag zu viel Termine reinlege. Ja? Und dann war das für mich eine heilsame Information, dass ich auch heute gerade zu viel mir vorgenommen habe, dass ich dann entscheiden konnte, ich mache weniger oder das muss vielleicht gar nicht sein oder ich muss nochmal aussortieren, um wieder entspannter und mit mehr Gelassenheit zur Arbeit fahren zu können. Was möchte ich mit diesem Beispiel sagen? Also dieser Moment des Innehaltens, des mal nach innen Spürens, was ist denn gerade in mir los? Was ist da gerade lebendig? Was fühle ich? Was empfinde ich? Da bekomme ich mit, was gerade sich in mir abspielt. Und wir brauchen so Momente des nach innen Gehens, also kleine Pausen, Momente des Innehaltens, wo wir mit uns Kontakt aufnehmen. Und ich lade die Patienten immer ein, dass sie mal dann so die Hände so aufs Herz legen. Ich sage, jetzt nimm doch mal 3 Minuten oder 5 Minuten, leg mal die Hände aufs Herz. Wenn du willst, schließ die Augen und spür mal hinein, spür mal deinen Herzschlag. Dann merken sie, oh, das Herz schlägt ganz schnell, scheinbar bin ich ganz aufgeregt. Und was ist denn da, warum bist du so aufgeregt? Oh, ich glaube, ich habe gerade Angst, da stresst mich was. Also bekomm mal mit, was da in dir los ist, ja? Das heißt, dieses Interesse ist wie so immer wieder mal nach mir selber schauen, wie geht's mir denn, was ist in mir lebendig, was fühle ich, was habe ich für Bedürfnisse, und dann kann ich das, was ich da spüre, kann ich eine Entscheidung treffen, was brauche ich denn jetzt, was ist ein guter nächster Schritt, wie will ich damit umgehen? Und dann brauche ich nicht mehr auf andere zu projizieren. Das heißt, wenn wir nicht nach uns gucken, nicht für uns ein Interesse haben, dann werfen wir anderen vor, du bist schuld, dass, also wie jetzt diese Nordic Walking-Gängerinnen, die sind schuld, dass sie mich aufgehalten haben, ja? Oder Partner ist schuld, dass, oder der Chef oder der Kollege, dann sind die anderen die Bösen und ich bekomme gar nicht mit, dass ich mir selber gerade so viel Druck mache, dass ich selber so einen hohen Anspruch habe, dass ich vielleicht zu ehrgeizig in dem Moment bin oder mir selber zu viel auferlege. Und dann kann ich entscheiden, ist das so, will ich das wirklich oder ich meine, das muss ich. Also was will ich wirklich? Also ein Interesse für mich haben, gibt mir die Möglichkeit mitzubekommen, was in mir los ist, was ich gerade brauche, was ich fühle, was mir gut tut, um sozusagen eine Richtungsentscheidung zu treffen, was ich jetzt als nächstes tue. Also so ein zweiter wichtiger Schritt der Selbstliebe ist, ein wirkliches Interesse für mich haben. Dann ein dritter wichtiger Punkt ist, dass zu unserem Sein, was da in uns da ist, da gehört natürlich dazu, dass da nicht nur Sonnenschein ist oder Schokoladenseiten, sondern dass wir merken, da gibt es auch eine Seite, die wir gar nicht so mögen. Da gibt es etwas in uns, was wir nicht so leiden können. Aber auch das ist wichtig, genauso wie zum Leben hell und dunkel. Tag und Nacht gehören, Ebbe und Flut, Fülle und Leere. Und nicht das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern die Ganzheit, also alles in mir, auch das Helle und das Dunkle in mir, ist wichtig. Das heißt, dass ich mich bejahe mit meinen Fähigkeiten, aber auch mit meinen Begrenzungen. Also dass ich sozusagen das, was ich in mir entdecke, also wenn ich so ein Interesse für mich habe, dass ich das, was ich da entdecke, auch bejahe, dass ich da irgendwie dazu ja sagen kann, ja, das gehört scheinbar zu mir, ja, da bin ich so. Und dann entdecken wir zum Beispiel so alte Muster, wo wir sagen, Mensch, das immer wieder tappe ich ins gleiche Fettnäpfchen, immer wieder mache ich den gleichen Fehler, irgendwie komme ich da nicht raus. Und dann verurteilen wir uns dafür, dass wir scheinbar an dieser Stelle irgendwie nicht weiterkommen. Ein Blick in die Natur hilft mir immer, um wieder gnädig mit mir selber zu sein. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie jetzt gerade in die Natur schauen, dann sehen Sie Bäume, die so ziemlich trostlos dastehen. Im Sommer haben die viele Früchte, haben viele Blätter, stehen so in der Fülle. Und jetzt im Herbst schauen die doch eher aus wie so ein Gerippe, ja? Keine Blätter, keine Früchte, ja? Aber kämen wir auf die Idee, diese Bäume dafür zu schimpfen? Wieso schaust du so trostlos aus? Das hatten wir doch letztes Jahr schon und vorletztes Jahr auch. Ja? Wieso musst du jetzt schon wieder so trostlos da rumstehen und deine Früchte und deine Blätter fallen lassen? Also wir kämen nicht auf die Idee, den Baum dafür zu schelten, dass er jedes Jahr, Jahr für Jahr im Herbst sozusagen die Kräfte nach innen zieht, seine Früchte verliert, ja? Sondern wir wissen, das gehört zu seinem Reifungsprozess. Und auch bei uns ist es so, dass letztlich auch diese Muster, dass wir immer wieder manche Schleifen mehrmals drehen müssen, das sind so Rhythmen unseres Lebens. Und auch dazu gehört es, ja zu sagen, auch das anzunehmen, dass sozusagen unser Leben eben immer wieder durch verschiedene Phasen geht und dann wieder bestimmte Muster sich zeigen und auch das zu bejahen. Und ein Text, den ich Ihnen an dieser Stelle vorlesen möchte, der drückt es auf eine schöne Weise aus, dass das, was wir eigentlich so wollen von uns oder vom Leben und dass wir, aber was wir kriegen, dass es nicht immer das Gleiche ist, aber wie wir da vielleicht einen inneren Frieden bekommen können. Ein Text eines unbekannten Autors. Ich bat um Stärke und das Leben gab mir Schwierigkeiten, um mich stark zu machen. Ich bat um Weisheit und das Leben gab mir Probleme, um sie zu lösen. Ich bat um Wohlstand und das Leben gab mir Kraft und Intelligenz, um zu arbeiten. Ich bat um Mut und das Leben gab mir Gefahren, um sie zu überwinden. Ich bat um Liebe und das Leben gab mir Menschen in Not, um ihnen zu helfen. Ich bat um einen Gefallen und das Leben gab mir Chancen. Ich bekam nichts von dem, was ich wollte, doch das Leben gab mir alles, was ich brauchte. Und ich möchte jetzt einen nächsten Schritt weitergehen mit Ihnen, und zwar das, was das sich schon andeutet, dass Gefahren, dass es Schwierigkeiten in unserem Leben gibt, es gehört zu unserem Leben, dass wir Zeiten haben, wo es uns auch richtig schlecht geht, wo wir leiden, wo wir Schmerzen haben. Und solche Zeiten sind ganz schwierige Herausforderungen für den Weg der Selbstliebe, weil wir die Tendenz haben, in solchen Zeiten uns selber zu verurteilen. Entweder wir schlagen auf uns selber, dann sagen, du bist ja selber schuld, du bist doch zu blöd, du kriegst es nie hin. Also wir geben uns dann selber die Schuld dafür, dass wir jetzt gerade in einer Beziehungskrise sind oder irgendwie beruflich in einem Problem oder sonst wie irgendwo feststecken. Oder wir fühlen uns als Opfer und sagen, die anderen sind schuld und neigen zum Selbstmitleid. Bemitleiden uns selber, armer schwarzer Kater, immer auf die Kleinen. Die Folge ist, uns geht es noch schlechter. Das heißt, das ist eine normale Reaktionsweise von vielen von uns, dass wenn es uns schlecht geht, wenn wir Leiden oder Schmerzen zu ertragen haben, dass wir uns dann verurteilen oder selbst mitleiden, das aber dazu führt, dass es uns noch schlechter geht. Und ich möchte Ihnen in Zeiten der Schwierigkeiten Ihres Lebens eine Sache vorstellen, die in meinen Augen einen Weg herausführt aus dieser Spirale nach unten. Und zwar ist es, statt Selbstmitleid, Selbstmitgefühl zu haben. Ich habe mal bei einem Vortrag gefragt, da waren so 100 Zuhörer, wer das Wort Selbstmitleid kennt, und alle Hände gingen hoch. Und habe gesagt, und wer kennt das Wort Selbstmitgefühl? Keine einzige Hand. Viele haben sich gefragt, was ist denn der Unterschied? Was ist denn der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl? Ist nicht das Gleiche? Nein, es ist ganz, ganz was anderes. Wenn wir sozusagen an dem Wort bleiben, mitleiden, dann meint ja das Leiden so, wenn wir mit einem anderen Menschen mitleiden, dann geht es uns beiden schlecht. Ja? Jetzt mache ich mal ein Beispiel. Ein Mensch hat seinen Fuß eingeklemmt. Ja? Stellen Sie sich bildlich vor bei einer Wanderung. Ihr Wandergenosse bekommt seinen Fuß irgendwie unter so einen Felsen. Wenn Sie mitleiden wollen, dann stecken Sie Ihren Fuß auch drunter und dann leiden Sie beide und sagen, au, 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 wie tut es doch weh, wie schlimm das doch ist. Das wäre so ein Bild für Mitleid. Wenn Sie Mitgefühl für diesen Freund haben, dann sehen Sie, der leidet. Und Sie versuchen, weil Sie sozusagen dieses Leid reduzieren wollen, ihm helfen, haben Mitgefühl, sehen, dass er leidet und versuchen, ihm irgendwie da rauszuhelfen oder ihm Zuspruch zu geben oder Rettung zu rufen. Also Sie versuchen, eine Antwort auf das Leid zu finden. Also Mitgefühl ist die Antwort des Herzens auf das Leid eines anderen. Und selbst Mitgefühl ist die Antwort meines Herzens auf mein eigenes Leid. Das heißt, wenn ich selber in einer leidvollen Situation stecke, dann ist es wichtig, dass ich mich nicht noch zusätzlich verurteile, sondern selbst Mitgefühl habe. Das Beispiel einer Patientin, Gertrud, war 35 Jahre verheiratet, gut katholisch. Ihr Mann hat sich eine Jüngere genommen, hat sie verlassen. Für Gertrud war das eine Katastrophe sondergleichen. Das war in ihrem Lebensplan nicht vorgesehen, dass sie sich trennt von ihrem Mann. Sie hat sich immer aufgeopfert für ihren Mann. Und dass er sie jetzt wegen einer Jüngeren verlässt, hat dazu geführt, dass sie an sich gezweifelt hat. Sie ist nicht gut genug, nicht mehr attraktiv genug. Sie hat sich abgewertet, sie ist in eine Depression gekommen und hat sich selber die Schuld gegeben, ich habe was falsch gemacht. Und dann hat sie da gewechselt oder hat ihren Mann angeklagt, aber es ging ihr immer schlechter. Und sie wusste nicht, was selbst Mitgefühl bedeuten könnte in so einer Situation. Und letztlich war es so, dass Gertrud gemerkt hat, sie muss lernen, dass sie diese Entscheidung ihres Partners akzeptiert. Es war unwiderruflich, er hat die Scheidung schon eingereicht, er hatte sich verabschiedet. Und dass je mehr sie so quasi da mit sich oder ihm hadert, desto mehr Leid hat sie angehäuft. Und dann hat sie angefangen, so quasi selbst Mitgefühl zu praktizieren. Immer wieder, wenn dieser Schmerz über diese Trennung kam, dann hat sie zunächst gesagt, ja, das ist jetzt ein Moment des Schmerzes. Ja, das tut mir weh. Ja, das ist so. Also sie hat es nicht verdrängt, hat nicht einen Cognac getrunken, um das nicht mehr zu spüren, sondern sie hat es zugelassen, ja, es tut jetzt wieder weh. Ich erinnere mich daran wieder und ich habe wieder dieses Schmerzen, dieses Beklemmungsgefühl in der Brust. Erstens, das wahrzuhaben. Ja, es ist ein Moment des Leids. Zweitens, Leiden gehört zum Leben aller Wesen, aller Menschen, auch der Nichtmenschen. Das ist etwas, was zu unserem Leben gehört. Ein Leben ohne Leid gibt es nicht. Diese Wirklichkeit des Leidens anzuerkennen und damit sich nicht mehr zu isolieren und zu sagen, ich bin der einzige Mensch, und dem es am schlechtesten geht, sondern sich zu verbinden, dass auch andere Menschen, auch andere Wesen Phasen des Leids zu ertragen haben. Und letztlich der dritte Satz, sozusagen, den sie sich dann in diesem Moment sagte, und möge ich jetzt freundlich in diesem Moment mit mir sein? Möge ich jetzt liebevoll damit umgehen? Möge ich jetzt nicht mich dafür verurteilen, sondern mich selber annehmen und dann freundlich sein? Was heißt es? Dann hat sie ein Gespräch mit der Freundin gesucht, einen Spaziergang gemacht, hat immer versucht, sich was Gutes zu tun, um in diesem Moment wieder darüber hinwegzukommen. Und das war ein längerer Prozess für sie, aber letztlich hat sie dann nach 2 Jahren wirklich sagen, und ich habe sie 2 Jahre später wieder getroffen, gesagt, Michael, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ganz im Reinen und vor allem kann ich jetzt sehen, dass diese Trennung von meinem Mann ein Sprungbrett zu mir selber war. Ich habe mich zu sehr aufgeopfert, ich habe mich selber nicht mehr wahrgenommen, ich habe mich in dieser Beziehung nicht mehr gespürt. Mein Mann musste gehen, damit ich aufwache. Dass ich eigentlich ein falsches Leben lebe. Ich habe gar nicht mehr nach mir selber geschaut. Ich habe mir nichts mehr gekauft, nichts mehr gegönnt. Ich habe eigentlich nur noch sozusagen mich aufgeopfert. Früher für die Kinder, dann für den Beruf des Mannes. Und jetzt da schaue ich nach mir und ich fange an, gut für mich zu sorgen. Und sie hat gesagt, immer wieder kommt dieser Schmerz. Ja, immer wieder erinnert etwas sie an den Mann, an die Beziehung. Und dann macht sie eine sogenannte Selbstmitgefühlspause. Dann nimmt sie sich ein paar Minuten Zeit, legt die Hände aufs Herz und sagt diese Sätze, das ist ein Moment des Leids. Leiden gehört zu meinem Leben, aber auch zum Leben aller Wesen. Möge ich jetzt freundlich in diesem Moment mit mir sein? Und diese Übung hilft ihr, dass sie dann wieder sozusagen einen guten nächsten Schritt gehen kann, sich was Gutes tun kann, um nicht quasi in die Spirale nach unten zu gehen. Das heißt, für Gertrud war dieser Weg des Selbstmitgefühls der Weg herauszufinden aus dieser Depression, in die sie gekommen war durch die Trennung von ihrem Mann. Das heißt, Selbstmitgefühl als ein wichtiger Schritt zur Selbstliebe in Zeiten, wo wir Leid erfahren, wo es uns schlecht geht. Uns nicht dagegen aufzulehnen, sondern es zu akzeptieren, aber freundlich mit uns zu bleiben und zu schauen, was brauche ich jetzt, was hilft mir jetzt, dass ich damit gut umgehen kann. Also auch Selbstmitgefühl als ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Selbstliebe. Der vielleicht entscheidende Schritt ist für mich die Selbstfürsorge. Selbstfürsorge, damit meine ich tatsächlich, also zur Tat zu schreiten und die Verantwortung für mein Wohlergehen zu nehmen. Also selbstfürsorglich meint, ich bin verantwortlich für mein Wohlergehen. Also nicht mein Partner ist verantwortlich oder meine alten Eltern oder meine erwachsenen Kinder, sondern ich selber bin verantwortlich. Das klingt vielleicht banal, aber ist es nicht, weil es bedeutet 2 Dinge aufzugeben. Es bedeutet aufzugeben, den Wunsch, dass doch ein anderer Mensch sich für mein Wohlergehen zuständig erklärt. Dass da ein weißer Ritter auf einem weißen Pferd ist mit einem weißen Schloss, der alle meine Wünsche erfüllt, also ein Partner oder eine Partnerin, die mir meine Wünsche an den Augen abliest und alles für mich tut. Ja? So stellen wir manchmal uns, zumindest wenn wir jung sind, so eine romantische Liebe vor, da kommt genau der und der macht mich glücklich und ist alles gut. Ja? Aber das sind so Fantasien, die wir irgendwie noch mit uns herumtragen, auch wenn es uns nicht bewusst ist, dass wir denken, da ist doch jemand anders zuständig. Da, ja, sollten die erwachsenen Kinder, ich habe mich ja aufgeopfert als Eltern, die sollen jetzt mal sich um mich kümmern oder eben der Partner. Also das heißt, diese Illusion, dass jemand anders verantwortlich ist. Erstmal bin ich verantwortlich, meine Bedürfnisse zu kennen und für sie einzutreten. Und die andere Schwierigkeit oder das andere, was wir da sozusagen damit bezahlen müssen, wenn wir diese Selbstversorgung ernst nehmen, dann müssen wir den Preis bezahlen, dass wir wirklich sozusagen von diesem alten Gefühl, dass ich bin es ja gar nicht wert, loslassen. Weil viele Menschen denken, ich bin es ja gar nicht wert, dass ich mich so wichtig nehme, dass ich nach mir gucke, dass ich mir ein schönes Kleid gönne oder dass ich freundlich mit mir bin. Ich bin es nicht wert. Die anderen vielleicht, aber ich nicht. Also wenn wir aus unserer Kindheit so Minderwertigkeitsgefühle mit uns herumtragen, dann kann das dazu führen, dass wir denken, wir sind es ja gar nicht wert, dass wir nach uns gucken. Es ist besser, für alle anderen zu sorgen, mich aufzuopfern. Solche Menschen gehen dann so vielleicht in soziale Berufe und opfern sich für die anderen auf und vernachlässigen sich. Ja? Und sogar das Helfersyndrom, ich helfe allen anderen, ich rette die ganze Welt, aber mich selber verliere ich. Das heißt, Selbstfürsorge bedeutet wirklich sozusagen zu 100% die Verantwortung zu nehmen und zur Tat zu schreiten und verantwortlich für mich zu sein. Ich mache mal auch ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte. Manchmal lernt man ja am besten an Beispielen, wo genau das Gegenteil von Selbstfürsorge passiert. Und ich habe auch eine Zeit in meinem Leben wenig selbstversorglich nach mir geguckt. Und zwar war ich in meinem Erstberuf Bankkaufmann und da war ich relativ unglücklich nach einer Weile und habe das eigentlich nicht mehr mit ganzem Herzen gemacht. Und habe dann am Abend gedacht, zumindest belohne ich mich jetzt am Abend für diesen anstrengenden Tag und mache mal einen schönen Feierabend. Habe dann eben eine Tüte Chips genommen, was Gutes zum Trinken mit vielen Kalorien. Habe mich vor den Fernseher gehockt und habe dann durch alle Fernsehprogramme gezappt, bis dann irgendwann nur noch sozusagen Flimmern war. Und dann habe ich schlecht geschlafen. Am nächsten Tag habe ich ein flaues Gefühl im Magen gehabt. Und der Abend ging immer verheißungsvoll los, ja, so ganzes Fernsehprogramm, eine volle Tüte Chips, aber genauso wie eben Chips nicht wirklich den Hunger stillen, so kann auch so ein Fernsehprogramm nicht wirklich satt machen. Und ich war da richtig schlecht unterwegs. Ich habe Gewicht zugenommen, habe schlecht geschlafen, ich war unleidig. Ja, also das hat mir nicht gut getan. Und dann habe ich gemerkt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Irgendwie ist diese Versuchung mit dem Fernseher zu groß. Und dann habe ich mich entschieden, fernsehfrei zu leben und seit fast 25 Jahren lebe ich jetzt ohne Fernseher und ich bin heilfroh, weil ich habe das Gefühl, jetzt habe ich mir meine Freizeit wieder zurückgeholt, dass ich frei über meine Freizeit wieder bestimme und mich nicht vom Fernsehprogramm diktieren lasse und ich vermisse nichts. Und es ist ein wunderbares Erleben für mich am Abend, einfach zu gucken, was tut mir heute gut? Möchte ich einen Spaziergang machen? Mag ich ein Ratsch, möchte ich in die Sauna gehen, wollen wir in der Familie noch was spielen, also dass es wirklich einen Freiraum gibt, den ich mir selber schaffen kann. Also das heißt, da habe ich erkennen dürfen, dass ich in dieser ursprünglichen Saison nicht selbstversorglich war, aber jetzt, indem ich die Verantwortung für meine Freizeit übernehme, dass ich die gut gestalte, ist es für mich eine Form von Selbstversorge, dass ich am Abend tatsächlich aus dem Feierabend, so heißt der, wirklich auch einen Feierabend mache, dass ich dann nicht nur irgendwie arbeite bis nachts um 10 am Computer, sondern rechtzeitig Schluss mache, um dann auch gut in den Abend zu kommen. Und ich merke jedes Mal, wenn ich vielleicht dann doch mal mich dabei ertappe, dass ich noch am Computer arbeite und zu spät arbeite, dann schlafe ich schlecht. Dann merke ich das, dass ich nicht mehr so gut schlafe. Ich brauche so 1-2 Stunden vorher, wo ich irgendwie was Gutes tue, um wirklich abschalten zu können, um gut in die Nacht zu kommen. Also Selbstfürsorge, wo ich tatsächlich Verantwortung übernehme für mein Leben, ob die Freizeit oder meine Berufswahl oder für alle meine Entscheidungen, das ist ein entscheidender Schritt, vielleicht der entscheidende auf dem Weg zur Selbstliebe. Ein sechster und ebenso wichtiger Schritt ist diese Gewissheit oder dieses Erfahren, dass ich auch wirklich liebenswert bin. Weil was nützt mir denn das Reden von der Selbstliebe, wenn ich gar nicht glaube, dass ich liebenswert bin, dass ich liebenswürdig bin? Und wir alle brauchen Erfahrungen, wo wir spüren, dass in uns Liebe wohnt. Wir alle brauchen solche Momente, wo wir merken, ja, tief in unserem Herzen wohnt Liebe. Die tiefste Erfahrung meines Lebens, wo ich am stärksten die Erfahrung von Liebe gemacht habe, war die Geburt meiner Kinder. Das waren für mich Erfahrungen, wo ich überwältigt war von dieser Liebe, die zwischen diesem neugeborenen Kind und mir erfahrbar war. Das war für mich überwältigend zu spüren, dass dieses Kind, so wie es auf die Welt kommt, kein unbeschriebenes Blatt Papier, sondern ein Bündel voller Liebe. Da ist Liebe drin. Und in mir resoniert es auch. Das heißt, in uns beiden ist so ein Liebeskern und wir spüren das und es verbindet uns. Und ich denke, der Beginn des Lebens und auch das Ende des Lebens, das sind so, ich möchte mal sagen, so Gnadenmomente, wo wir auf eine ganz besondere Weise mit dieser Qualität der Liebe in Kontakt kommen können. Ich habe das geschildert, die Geburt eines Kindes kann in einem gesunden Erwachsenen eine große, tiefe Liebe hervorrufen. Wir spüren, ja, ich empfinde tiefe Liebe in mir für dieses Wesen. Aber auch das Ende des irdischen Lebens ist eine Chance, in Kontakt zu kommen mit dieser tiefen Liebe. Und ich habe eine Zeit lang auf einer Palliativstation gearbeitet und habe sterbende Menschen begleitet. Und eine Situation, die geht mir nie mehr aus dem Sinn, weil die für mich sehr, sehr tief ging. Es war die Begleitung einer Frau, die an Darmkrebs erkrankt war im finalen Stadium. Wir hatten gemutmaßt, dass sie vielleicht noch 2 Wochen leben wird. Und es war eine Frau, die ähnlich alt war wie ich. Es war die Frau eines Kollegen, der im gleichen Haus gearbeitet hat. Die hatten ein kleines Kind, das ähnlich alt war wie meine Kinder. Und allein diese Konstellation hat mich diese Sache sehr, sehr nah fühlen lassen, dass ich so mitgefühlt habe und mich hineinversetzt habe in die Situation dieser Familie. Und dann, Ironie des Schicksals, hatte ich selber zu dieser Zeit die Verdachtsdiagnose eines Nierenkarzinoms durch eine sonografische Untersuchung, die sich dann später als Fehldiagnose herausgestellt hat. Aber war das für mich plötzlich auch ganz real. Auch ich könnte in diesem Bett liegen, also diese Seite wechseln vom Palliativmediziner zum Palliativpatienten. Und deswegen hat mich diese Geschichte dieser Frau so sehr berührt. Und es war so, dass sie unter ganz starken Schmerzen litt, die wir trotz höchster Opiatgabe nicht lindern konnten. Und irgendwie wurde klar, es sind zwar Tumorschmerzen, aber es ist noch viel mehr ein seelischer Schmerz. Ein seelischer Schmerz, dass sie diese Liebe, die sie zu ihrer kleinen Tochter Tabea fühlte, loslassen musste. Und ich möchte kurz von dieser Erfahrung, die ich auch in diesem Buch niedergeschrieben habe, erzählen. Es war Herbst. Im Frühjahr würde Tabea, das war die kleine Tochter, ihren 4. Geburtstag feiern. Frau N. würde ihn nicht mehr miterleben können. Die Gewissheit, ihre eigene Tochter nicht weiter aufwachsen sehen zu dürfen, quälte sie sehr. In einem Gespräch mit unserem Seelsorger zeigte sich, wie sehr sie sich wünschte, ihrer geliebten Tochter eine Art Vermächtnis zu hinterlassen. Da sie schon zu schwach zum Schreiben war, schlugen wir ihr vor, dass sie ihr Vermächtnis in Form einer Videobotschaft ausdrückte. Wir schlugen vor, sie zu filmen, während sie alles, was sie ihrer Tochter mitteilen wollte, sagen konnte. Wir versprachen, diese Aufnahme ihrer Tochter zu ihrem 4. Geburtstag als ihr Geschenk zukommen zu lassen. Ich war tief berührt, wie stark und klar in diesem Moment ihre Stimme klang, obwohl sie sonst schon sehr brüchig wirkte. Liebe Tabea, du bist meine geliebte Tochter. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ich liebe dich. auf eine ganz besondere Weise, wie ich keinen anderen Menschen auf dieser Welt je geliebt habe. Es tut mir unendlich leid, dass ich dich bald verlassen muss. Der Krebs ist stärker als mein Körper, aber meine Liebe zu dir ist stärker als der Krebs. Ich wünsche dir, dass du in deinem Leben ganz froh und lebendig sein darfst. Ich wünsche dir viele Träume und den Mut, sie zu verwirklichen. Ich wünsche dir, dass du immer Menschen um dich haben darfst, die dich lieben und die du lieben darfst. Und mögest du in allen Lebenslagen dich von Gott getragen und beschützt wissen. Und wenn du mit mir sprechen möchtest, so komm zum großen Apfelbaum in unserem Garten. Du weißt, dort, wo deine Schaukel hängt und ich dir so gerne beim Schaukeln Lieder vorsang. Ich werde da sein und dir zuhören, was auch immer du mir erzählen möchtest. In unendlicher Liebe, deine Mama. Tags darauf waren die Schmerzen verschwunden und kurze Zeit später schlief Frau N. ein für immer. Und es sind diese Momente, wo diese Brüchigkeit, die Endlichkeit unseres Lebens sich zeigt, wo wir spüren, wie tief die Liebe ist, die uns verbindet. Und wo wir auch die Chance haben, diese Liebe irgendwie auszudrücken und sie zu spüren und diejenigen, die weiterleben dürfen, vielleicht dadurch noch tiefer diesen Wunsch in sich tragen, ihre Liebe fließen zu lassen und nicht damit zu geizen und sie aufzuheben, sondern wirklich lebendig zu sein und liebevoll zu leben. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie nicht erst in solchen Momenten, wo es um alles und nichts geht, sondern früher schon immer wieder Ihre Liebe spüren, dass Sie spüren, dass in Ihrem Herzen Liebe wohnt und dass Sie diese Liebe weiterschenken. Und dass Sie spüren, wie Liebe zurückfließt. Und da kommen wir jetzt schon zum letzten Punkt, dass Selbstliebe kein Eigenzweck ist, sondern tatsächlich bedeutet, Liebe zu schenken und Liebe zu empfangen. Also dieses Wechselspiel vom Liebenden zum Geliebtwerdenden. Selbstliebe ist die Voraussetzung für gelingende Beziehungen. Und wir brauchen einander. Wir können uns das Leben zwar nehmen, aber nicht selber geben. Damit wir leben können, müssen sich Menschen in Dienst nehmen lassen. Und durch unser Dienen können andere wieder sein. Und das ist ein Schenken und ein Beschenktwerden. Und ein Fließen und Empfangen. Und so ist Selbstliebe wirklich die Voraussetzung, auch großzügig Liebe verschenken zu können. Wenn ich mit mir selber freundlich bin, wenn ich mit mir selber gut bin, dann kann ich auch das, was ich in mir habe, nach außen schenken. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie diesen Weg der Selbstliebe gehen dürfen und die Erfahrung machen, dass es Ihre Beziehungen bereichert. Dass Sie nicht zum Egoisten mutieren, überhaupt nicht, sondern dass Sie zu diesem Menschen werden, der auch Liebe für andere hat. Und wir erkennen den Unterschied, ob jemand eher egoistisch oder selbstliebend ist, daran, wie wir uns in seiner Nähe fühlen. Ob wir uns benutzt, ausgebeutet fühlen, manipuliert fühlen oder ob wir fühlen, in der Nähe diesen Menschen, da darf ich sein, der nimmt mich an, wie ich bin. Der sagt, du bist okay, ich mag dich. Sei einfach du selber. Dieser Mensch ist mit sich selber im Frieden und er lässt mich in Frieden. Und da fühlen wir uns wohl bei einem Menschen, der uns so nimmt, wie wir sind. Und je mehr sie sich selbst lieben, desto mehr können sie auch andere Menschen sein lassen, so wie sie sind. Je weniger sie an sich selber rumschrauben müssen, desto weniger müssen sie andere verändern. Und so glaube ich, dass letztlich der Weg der Selbstliebe ein Weg zu einem größeren Ziel, zum Ziel des Friedens ist. Und schließen möchte ich diesen Abend mit einem Text von Lao Tse. Damit es Frieden auf Erden gibt, braucht es Frieden zwischen den Völkern. Damit es Frieden zwischen den Völkern gibt, braucht es Frieden in den Ländern. Damit es Frieden im Land gibt, braucht es Frieden in den Städten. Damit es Frieden in den Städten gibt, braucht es Frieden in den Häusern. Damit es Frieden in den Häusern gibt, braucht es Frieden in den Herzen. Lade Sie ein, eine Minute still zu sein, sich selber für sich zu interessieren, was da gerade in Ihnen nachklingt, ob es irgendein Wort gibt oder einen Impuls, der Sie gerade berührt oder in Ihnen noch Raum haben möchte. Lauschen Sie nach innen, was ist da gerade in Ihnen lebendig? Und dann lade ich Sie ein, noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge zu nehmen. Und dann bitte ich Sie wieder mit der Aufmerksamkeit zurück in den Raum zu kommen. Und ich möchte Ihnen danken für Ihre große Aufmerksamkeit, für Ihr wirkliches Interesse, das ich spüren durfte, für Ihr Kommen, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass Sie so berührbar, so bereit da waren. Es hat es mir leicht gemacht, hier zu sein, zu sprechen, weil ich gespürt habe, dass es wie so eine eher eine gemeinsame Meditation ist, wo wir so miteinander da sind und wir auch verbunden sind. Ich bin nicht derjenige, der den Weg schon kennt und den schon gegangen ist, sondern ich bin einer, der mit auf dem Weg ist, der mitgeht. Und ich wünsche uns allen, dass wir Leben lang immer wieder diesen Weg der Liebe gehen und damit beginnen, liebevoll mit uns selbst zu sein. Vielen Dank.